Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und das war eine der besten Nachrichten der letzten Woche. Die Stadt Gotha bekommt nach 40 Jahren Gemälde zurück, die damals gestohlen wurden. Franz Hals war dabei, Holbein der Ältere, Van Dyck. Insgesamt 5 Bilder von unschätzbarem, vor allem auch kulturhistorischem Wert. Zurzeit werden sie in einem Labor begutachtet, ob sie es auch wirklich sind. Noch sind sie also nicht zu Hause. Außerdem steht auch noch eine Forderung der Besitzer an. Mehrere Millionen Euro, heißt es, offenbar als eine Art Rückzahlung, weil dieses Geld damals an die DDR gezahlt worden sein soll. Eine recht komplexe Lage, die noch geklärt werden muss, aber sie wirft ein Licht auf die zum Teil fragwürdigen Aktivitäten des staatlichen DDR-Kunsthandels. Damals wurden Museen bedrängt, Kunst in den Westen zu verkaufen, aber auch private Sammler wurden Opfer des Staates. Das alles beschäftigt den Kunstanwalt Ulf Bischoff, der jetzt im Studio ist. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wollen wir doch mal versuchen, ein bisschen mehr Licht in diesen Gotha-Kunstdiebstahl zu bringen, als das, was wir bisher wissen. Wir wissen eigentlich relativ wenig. Wir wissen, die Bilder sind zurück. Wir wissen aber nicht einmal, ob es wirklich die echten Bilder sind. Wir wissen nicht, wie viel die Stadt zahlen soll, Gotha zahlen soll, um sie zurückzubekommen. Wir wissen auch nicht einmal genau, wo sie eigentlich all die Jahre waren. Wissen Sie inzwischen mehr?
Also im Detail weiß ich auch nicht mehr. Es ist bekannt, dass die Besitzer, also die Anbieter, wohl eine Summe gefordert haben, die sozusagen etwas bei 5 Millionen ungefähr liegt und die Bilder jetzt wieder in staatlicher Obhut sind. Das ist günstig für die Rechtslage, weil damit der Besitz wieder übergegangen ist und es kommt eben jetzt darauf an, ob die Bilder im Strafrechtswege im Grunde eingezogen werden. Es wird ja ermittelt wegen Erpressung und Hehlerei oder ob sich Gotha dann auf Zivilrechtswege, also direkt mit den Anbietern einigt, sodass die Bilder dann tatsächlich für einen Betrag X zurückerworben werden.
Müsste denn Gotha etwas zahlen, um die Bilder zurückzubekommen?
Das kommt darauf an. Also grundsätzlich ist es so, dass im deutschen Recht Eigentum und Besitz auseinanderfallen können. Es kann also durchaus sein, dass Gotha noch Eigentümer dieser Werke ist, der Besitz dann bei den Anbietern liegt. Nun haben die Anbieter, sind die auf Gotha zugegangen und dann steht eben der Vorwurf der Erpressung, möglicherweise der Hehlerei im Raum, weil sie Geld fordern für Diebesgut und der Besitz ist mittlerweile auch nicht mehr bei den Anbietern und insofern hat sich die Rechtslage zugunsten von Gotha verändert. Es könnte also durchaus sein, dass man eigentlich gar nichts mehr zahlen müsste.
Denn die Bilder sind ja nun nachgewiesenermaßen über einen Diebstahl, über eine Straftat dorthin gekommen, wo sie jahrzehntelang waren, nämlich außerhalb von Gotha, irgendwo, vielleicht bei einer Familie in Westdeutschland, vielleicht woanders. Und jetzt sind sie auf gutem Wege wieder zurück. Also da fragt man sich dennoch, warum ist da die Rede von Finderlohn, von zivilrechtlichen Lösungen? Wenn die Bilder wieder in staatlicher Hand sind, dann sollten sie doch einfach wieder nach Gotha kommen, oder? Ohne weitere Ausgleichszahlung, ne? Ist doch Diebesgut.
Es ist also relativ häufig in der Praxis, dass sich solches Museumsgut in heute privater Hand befindet. Und dann muss man im Grunde verhandeln mit den Besitzern.
Kann man nicht beschlagnahmen?
Das kommt auf die Umstände an. Das haben wir auch schon gemacht, dass man auf dem Strafrechtswege dann vorgeht. Es hängt aber immer ein bisschen davon ab, ob man den heutigen Besitzern nachweisen kann, dass sie im Grunde wussten, woher diese Dinge stammen.
Man sollte wissen oder sollte gewusst haben, was man da hat, oder?
Insbesondere, wenn die Bilder noch zusammen sind, wenn das also immer noch ein Komplex ist, dann liegt die Vermutung doch nahe, dass die Anbieter hier auch Kenntnis hatten. Von der Herkunft, zumal sie sich ja auch proaktiv in Gotha gemeldet haben. Also zumindest zum Zeitpunkt des Anbietens wussten sie ja, woher die Sachen stammen. Denn es hat sich ja sagen, ein Kollege dann in Gotha gemeldet und gesagt, hier, ich habe da was, seid ihr vielleicht interessiert?
Das heißt aber auch, dass die sich da gemeldet haben, nicht etwa die 5 Millionen einstreichen könnten, sondern eventuell selber noch strafrechtliche Konsequenzen vor sich haben, oder?
Das könnte passieren, was ermittelt wird. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man die strafrechtlichen Ermittlungen auch so ein bisschen als Druckmittel für die Verhandlungen verwendet, um da, sagen, flankierend die Dinge in die richtige Richtung zu lenken.
Wie sollte sich Gotha jetzt verhalten?
Also aus Gothas Sicht würde ich jetzt erstmal den Lauf der strafprozessualen Ermittlungen abwarten und abwarten, ob vielleicht im Zuge dieser Ermittlungen die Bilder sowieso eingezogen werden. Ja, man wartet im Grunde diese Ermittlungen ab, was dann passiert und kann ja nebenbei auch noch verhandeln und hoffen, dass die Summe dann niedriger wird.
Aber könnte es denn sein, Sie haben sich ja damit beschäftigt, dass der auch sehr dubiose DDR-Kunsthandel, der staatliche DDR-Kunsthandel, der unter dieser Oberfirma kommerzielle Koordinierung Alexander Schalk-Kulatkowski unter Kunst und Antiquitäten GmbH ja, glaube ich, 16, 17 Jahre lang aktiv war mit insgesamt 450 Millionen D-Mark Umsatz, dass die damals involviert waren in diesen Diebstahl, dass es staatlicher Kunstraub war aus den eigenen Museen, ist das denkbar?
Es gab diese Vermutungen immer wieder. Ich habe da immer gewisse Zweifel gehabt, weil der Bereich KOKO sehr mächtig war, der Bereich kommerzielle Koordinierung, und die im Grunde keinen Seiteneingang benutzen mussten, um an die Dinge zu gelangen. Die konnten also durch die Vordertür reinspazieren und, wenn sie wollten, auf die Ware zugreifen, in den Museen weniger, aber sonst hatten die ja genügend Quellen, um an diese Dinge zu gelangen. Deswegen habe ich diese Theorie immer als skeptisch gesehen, aber bei diesen Herrschaften überrascht mich auch nichts. Also warten wir mal ab, was da noch rauskommt. Es könnte also auch natürlich sein, dass offizielle Stellen da ihre Finger im Spiel hatten. Man hat natürlich immer wieder Druck auf die Museen ausgeübt und versucht, sie dazu bewegen, auch Depotware abzugeben, also legal, halblegal im Grunde zu veräußern. Aber das ist dann über offizielle Kanäle gelaufen, und immer wieder ist man an verschiedene Museen herangetreten und hat gesagt, hier, wir müssen unseren Exportplan erfüllen, was könnt ihr denn bereitstellen? Und auf diesem Wege sind dann tatsächlich Kunstwerke verschwunden, aber nicht, meines Wissens nach, nicht durch Einbrüche durch die Hintertür.
Wie genau ist man an diese Objekte gekommen aus den Depots? Jeder gute Museumsdirektor und Museumsdirektorin wird ja wohl darauf geachtet haben, dass man eben nichts dem Staat einfach so überlässt, damit es ist irgendwie verhökert. Ne?
Ich weiß gar nicht, ob man das so unterscheiden kann, Museumsdirektor und Staat. Also wer der Museumsdirektor war, der hatte schon eine gewisse Staatsnähe auch und war dann individuell empfänglich für solche Ansinnen. Und das ist auch regional dann unterschiedlich und hing sehr von der Person des jeweiligen Direktors ab, wie er auf solches Ansinnen dann reagiert hat.
Gab es denn Helden, die sich gewehrt haben?
Helden weiß ich nicht, aber es gab sicherlich die große geplante Aktion Anfang der 70er Jahre, als man eben dachte, man könnte das Exportaufkommen hauptsächlich mit dem Export von Museumsgütern stemmen. Und daraufhin haben sich dann also insbesondere die Mitarbeiter der Berliner Museen in einem offenen Brief an die vorgesetzten Stellen gewendet und gesagt, also das ist jetzt hier nicht unsere primäre Aufgabe, die Museumsdepots zu plündern und Dinge für den Export bereitzustellen.
Und waren damit erfolgreich? Haben sich erfolgreich wehren können?
Von diesem Plan wurde dann abgelassen, wohl auch, weil man befürchtete, dass ein massenhafter Export aus den Museen ruchbar werden könnte und das dann natürlich entsprechend auch in der bundesdeutschen Presse als Verfall des Sozialismus dargestellt wird. Und deswegen, es war dann so ein Motivbündel, dann hat man das fallen lassen, diesen Plan, hat sich auf andere Praktiken verlegt, hat aber nie abgelassen davon, im Einzelfall eben die Museen zu drängen, unter Druck zu setzen, wenn die Devisen brauchten, dann auch irgendwie einen Gegenwert bereitzustellen.
Kann man das beziffern? Kann man das genauer sagen, wie viel aus DDR-Museen in den zwangsweise sozusagen über den DDR-Staat, über den staatlichen DDR-Kunsthandel in den Westen gegangen ist?
Da ging es in jedem Fall um mehrere hundert Objekte, wenn nicht noch wesentlich mehr.
Ist die Spur dieser Objekte nachvollziehbar bis heute?
Die ist im Einzelfall nachvollziehbar, ja. Sie können also dann durchaus sagen, wohin diese Stücke gelangten, in verschiedene Auktionshäuser, und dann verliert sich im Einzelfall die Spur wieder. Sie können also den Weg nachvollziehen vom Museum bis zum Export, bis zum Abnehmer im Einzelfall.
Und sind einige dieser Objekte wieder zurückzuholen an die ostdeutschen Museen?
Das ist schwierig. Man kann die Systeme nicht vergleichen, aber das ist ein bisschen die Konstellation der entarteten Kunst. Letztlich war das ja eine Entscheidung des Staates. Auch die Museen gehörten ja zum Staat. Das galt das Prinzip der Gewalteneinheit. Und wenn der Staat für sich beschließt, bestimmte Dinge aus seinen Museen auszusondern, dann ist es eben schwierig, später zu sagen, das wollten wir aber nicht. Das muss man sich dann im Grunde auch zurechnen lassen.
Unterm Strich, wenn Sie jetzt zurückschauen, auch auf die Aufarbeitung, die juristische, aber auch die politische Aufarbeitung, es gab ja in den 90er Jahren einen Untersuchungsausschuss im Bundestag, der sozusagen auch die Aktivitäten der Kunst- und Antiquitäten GmbH, die ja zu diesem Dunstkreis der kommerziellen Koordinierung unter Schalko-Latkowski gehört hat, versucht hat aufzuarbeiten. Aber dennoch hat man den Eindruck, da ist wenig passiert, wenig aufgearbeitet worden. Wie schätzen Sie eigentlich diese Aufarbeitung ein, was den staatlichen DDR-Kunsthandel und seine dubiosen Praktiken zum Teil angeht?
Im Grunde fängt die systematische Aufarbeitung gerade erst an. Es gibt jetzt in jüngster Zeit ein erstes Pilotprojekt, was sich mal sozusagen mit einigen punktuell ausgewählten Museen und deren Depots beschäftigt hat, im Hinblick auf fragwürdige Provenienzen nach 1945. Und die Befunde, die sind doch alarmierend. 1-8% in jedem Haus mehrere hundert Objekte, hinter denen ein Fragezeichen der Provenienz dann steht. Also wir sind ja erst am Anfang, wobei ich nochmal sage, das Gros dieser Stücke ist gar nicht in den Museen, sondern in den Kunsthandel eingeschleust worden und verstreut über dem internationalen Kunstmarkt.
Also da ist noch viel zu tun auf dem Gebiet.
Da ist noch viele Jahre zu tun.
Auch für Anwälte wie Ulf Bischoff. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gern.